Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer letzten Folge. Noch einmal werden wir wach. Nein, dann ist noch nicht Weihnachten, aber dann ist das Spiel der leuchtenden Herzen unser emotionaler Höhepunkt jedes Jahr. Und vor allen Dingen auch dieses Jahr ein besonderer emotionaler Höhepunkt, denn wir hatten jetzt eine längere Niederlagenserie hinter uns, die Gott sei Dank gebrochen wurde. Zwei Spiele wieder gewonnen jetzt gegen Düsseldorf und gegen Berlin. Und jetzt das Derby gegen Frankfurt beim Spiel der leuchtenden Herzen in dieser Situation. Das ist für uns natürlich was ganz Besonderes. Inwiefern wir momentan von einem Aufwärtstrend sprechen können und was sonst noch so gerade wichtig ist in der Eishockey-Welt, das klären für euch jetzt Radio Regenbogen Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Noch wenige Tage sind es bis Weihnachten. Das Spiel der leuchtenden Herzen steht vor der Tür. Und für die ganz Unentschlossenen, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben und noch was suchen, Antti, ich glaube, das Fischbuch-Trikot könnte sehr begehrt sein, aus Mannheimer Sicht aktuell.
Das ist ein Gewinnertrikot momentan. Du entscheidest tatsächlich mit der Nummer 71, zwei Spiele, nämlich Siegtor gegen Düsseldorf, wenige Sekunden vor Schluss, und Siegtor gegen die Eisbären, das 2:1. Gut, Wolfi hat dann noch das 3:1 gemacht in Berlin. Also von daher, ja, muss man sagen, toll. Wirklich toll, dass jemand auch, der healthy scratch war, also nicht im Aufgebot war, plötzlich für ein Spiel, hat der Trainer gesagt, okay, ich gebe dir mal eine Pause. Man spricht auch von einer Denkpause, das war es gar nicht, sondern einfach der Coach tickt da anders, der hat gesagt, okay, ich nehme ein bisschen Druck von dir weg. Sammel dich, trainiere gut und du brauchst jetzt den Druck nicht für das nächste Spiel zu haben, sondern ich gebe dir ein bisschen mehr Zeit. Und dann dankt er es ihm tatsächlich mit zwei Siegtoren, muss ich sagen, alle Achtung, aber auch was der Coach geschafft hat.
Ja, gehe ich mit. Ich habe Daniel Fischbuch unmittelbar vor dem KIC-Spiel getroffen, wo er auf der Tribüne saß, und ich wusste das nicht, dass er aus dem Kader, aus dem Lineup gestrichen ist. Habe ihn getroffen und er war total positiv. Wir haben uns kurz unterhalten und ich habe mich dann tatsächlich in der Vorbereitung für meinen TV-Einsatz in Mannheim gegen den KIC gewundert und dachte mir, wow, der Fischi war gestern so gut drauf und jetzt ist er heute gar nicht im Lineup, und dann kommst du zurück und machst zwei solche Buden. Also wer noch ein Geschenk sucht, schnell in den Fanshop. Es kann sein, dass es rar ist aktuell. Was auch rar ist in der deutschen Eishockey-Liga, was allerdings jetzt zum ersten Mal passiert ist, Andi, war in Köln. Ich glaube, ausverkaufte Lanxess Arena, die Kölner Haie gegen die Nürnberg Ice Tigers, und es gab einen Goalie-Fight. Also das ist schon was ganz Besonderes, auch ein guter Fight. Bist du einer, der sowas befürwortet, der sowas feiert, oder sagst du, naja, diese Faustkämpfe gehören für mich nicht so dazu, obwohl dein Sohn ja auch nicht zurückschreckt, wenn er gefragt wird, aber jetzt die beiden Torhüter, das war schon sensationell.
Ja, das ist einfach, also man muss sparsam mit solchen Effekten umgehen, aber wenn es mal einfach passiert, und das ist aus der Situation passiert, da gab es also vorm Tor so ein bisschen, was es halt eben so gibt, so eine Schubserei und so weiter, und dann kommt Antschitschka aus seinem Tor Richtung Nürnberger Tor gefahren, und oder Nürnberger Drittel, und dann Treutle sieht das und dann nehmen sie es miteinander auf, und das war irgendwo was, wo du sagst, okay, das ist organisch passiert, das war jetzt nicht irgendwie so abgesprochen oder so, sondern okay, das war's dann, der Torhüter nimmt sich den Torhüter, weil das ist ein fairer Kampf dann, du kannst als Feldspieler, hast du natürlich einfacher, weil du beweglicher bist, aber dann haben sie es gemacht und auch aufgehört da, wo es gut war, die haben ein paar Schläge ausgeteilt und Treutle hat da vielleicht ein paar Schläge mehr gehabt als Antschitschka und haben dann aufgehört, wo es noch irgendwo auch gut war, wo es dann nicht völlig eskaliert ist, und das Wichtigste ist beim Handshake, haben sich dann tatsächlich die Hand gegeben und angelacht, und alles war wunderbar. Für die Situation war es mit Sicherheit was Außergewöhnliches, und wie gesagt, wenn man sparsam mit solchen Effekten umgeht, finde ich, hat es durchaus seinen Charme.
Ich habe das genauso gesehen. Treutle hatte den ein oder anderen Treffer mehr gelandet und hat dann auch abgewunken, hat dann gesagt, okay, das reicht, und super, richtig sportsmanslike, dass man sich dann nach dem Spiel auch die Hand gibt, auseinandergeht, und super, super Effekt, auf jeden Fall Wahnsinns Entertainment-Faktor aus meiner Seite, aus meiner Sicht. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den zweiten Platz abgeräumt in der Wahl um die Sportmannschaft des Jahres. Man hat ein super Turnier gespielt im vergangenen Mai mit der Silbermedaille. ärgert man sich dann, dass es dann zu dem Zeitpunkt immer wieder eine Mannschaft gibt, die noch einen drauflegt, so wie die Basketballer, die sensationell Gold gewonnen haben. Wir haben uns gerade schon unterhalten, Andi, bevor du auf Record gedrückt hast. Und nach der Heim-WM 2010, als wir ins Halbfinale gekommen sind, war es das gleiche Szenario. Wir sind, wir waren in Baden-Baden bei der Ehrung zur Mannschaft des Jahres dabei. Und das Blöde war, die Bayern hatten in demselben Jahr alles abgeräumt. Die haben das Triple gewonnen, die haben alles in Grund und Boden gespielt. Und dann ist der, ich glaube damals, es muss der FC Bayern gewesen sein, zur Mannschaft des Jahres gewählt worden. Dass wenn du so eine Euphorie mal hast und Wahnsinnsturnier mit einer Eishockey-Nationalmannschaft spielst, dass es leider Gottes jemanden gibt, der dann noch einen drauflegt.
Ja, ich habe mich mit dem Basketballer natürlich unheimlich gefreut, als sie tatsächlich die Weltmeisterschaft geholt haben. Man darf ja nicht vergessen, dass der Coach ja Kanadier ist von den Basketballern, aber ein finnischer Staatsbürger. Der hat ewig in Finnland gelebt, also der Gordon. Und entsprechend spricht er auch Finnisch. Und da drücke ich natürlich doppelt die Daumen, logischerweise. Aber ich hatte sofort im Hinterkopf, schade. Jetzt wären es dann doch die Eishockey-Jungs nicht werden mit der Mannschaft des Jahres. Was ganz interessant ist, nach dem Spiel in Berlin war es so, dass die Berliner Nationalspieler direkt per Charter nach Baden-Baden geflogen sind nach dem Spiel der Adler in Berlin am Sonntag. Und Fischbuch war da mit dabei. Die haben sich sofort alle, die hatten alle Smokings dann schon an, sind aus der Kabine so rausgekommen und sind dann in Taxi und von dort aus dann direkt an den Flughafen und dann nach Baden-Baden geflogen. Also da waren doch einige Vertreter dabei. Alle Jungs haben es natürlich nicht geschafft, weil sie halt spielen mussten noch.
Das war damals identisch. Ich war damals im Diensten der Kölner Haie und wir hatten auch ein Gastspiel bei den Eisbären Berlin und sind damals auch unmittelbar nach dem Spiel, ich weiß, Philipp Gugula war dabei, John Tripp auf Seiten der Kölner Jungs und ich eben. Wir hatten auch das Glück, dass wir das Nachmittagsspiel in Berlin hatten und sind dann sofort per Chartermaschine, ich glaube das ZDF oder ARD, irgendeiner von den Öffentlich-Rechtlichen überträgt es, die haben dann die Anreise organisiert. Da standen so ein schwarzer Van mit verdunkelten Scheiben. Da sind wir alle eingestiegen. Die haben uns zum Flughafen gefahren, aufs Rollfeld raus. Da bist du in so eine kleine Maschine eingestiegen, wo nur 6 Mann Platz hatten. Das waren 3 Haie-Spieler, 3 Eisbären-Spieler. Und damals sind wir auch nach Baden-Baden geflogen, gelandet, sofort mit Polizeieskorte abgeholt worden, dass wir da in dem Raum, weil die Show hatte schon angefangen. Ja. Und die Mannschaft des Jahres ist ja hinten. Also wird als letztes gewählt. Vorne ist ja der Sportler. Dann die Sportlerinnen sind ja viele Reden, Laudatien und so weiter. Und das war damals genau das Gleiche. Da hatten wir waren echt froh, dass wir das Glück hatten, eben nachmittags zu spielen. Weil wenn das Spiel jetzt für abends terminiert gewesen wäre, was ja am Sonntag auch passieren kann, dann hätten wir das verpasst. Und witzig, dass du das erzählst, dass eben auch jetzt wieder dieser Zufall so war, dass die Terminlegung bzw. die Uhrzeit gepasst hat, dass die Jungs da hinreisen konnten.
Wenn wir einen kleinen Schwenk machen und den Flieger jetzt nicht nach Baden-Baden landen lassen, sondern nach Ottawa, nach Kanada, da hat es für Tim Stützle einen vielleicht etwas unangenehmen Moment gegeben, weil es ist nie schön, wenn der Coach gefeuert wird. DJ Smith ist gefeuert worden in Ottawa und Jacques Martin hat jetzt übernommen interimsmäßig. Also Tim Stützle muss sich auf einen neuen Coach gefasst machen. Wobei, so wie Tim Stützle spielt, also seine Art und Weise zu spielen mit dieser nach wie vor kindlichen Unbekümmertheit, glaube ich, ist es ihm für sein Spiel relativ wurscht, weil er gehört zu den absoluten Leistungsträgern in seinem Team. Also von daher ist es zumindest für sein Spiel irrelevant, ob es einen neuen Coach gibt oder nicht, was er jetzt genau fühlt und wie schade es ist und so weiter. Das steht auf einem anderen Blatt, aber für Stützle wird sich, glaube ich, sportlich nicht viel ändern.
Wenn man das in Form eines Deutschlehrers verpacken würde, dann würde man sagen, der alte Coach fliegt nirgendwo mehr mit der Mannschaft hin. Das ist die Zukunft, die Zukunftsversion, Anti, denn er ist geflogen. Das ist wiederum die Vergangenheit. Aber wir sind ja kein Deutsch-Nachhilfe-Podcast dementsprechend, ja. Und ich finde das immer ganz lustig, wenn du sagst, in Ottawa wurde der Trainer entlassen und die Kanadier oder unser Eins, wie wir damals in der Kabine saßen, würden sagen, in Ottawa.
Ottawa.
Dass wir nicht fliegen, Anti, da gehen wir mal schnell in die Kabine und schauen gleich mal raus ins erste Drittel. So, Bulli gewonnen, Anti, die Adler oder doch Daniel Fischbuch. Ich fasse es mal gleich in Zahlen zusammen. Zuletzt haben die Adler ja wirklich nicht viele Tore geschossen. Wir haben das ja echt bemängelt gehabt. In München nur einen Treffer, in Schwenningen nur einen Treffer. Bei der Heimspielniederlage gegen die Eisbären nur einen Treffer. In Nürnberg waren es dann nur zwei, gegen die Kölner Haie gar keinen. Und da spricht man ja echt davon, was passiert da gerade? Die treffen die Bude nicht mehr. Es ist wirklich Ladehemmungen. Jetzt hat man 6 Tore geschossen, 6 Punkte geholt, aber vor allem auch hinten dicht gehalten. Ist das ein Aufwärtstrend? Holt man jetzt mal die Ergebnisse auch von der Art und Weise, wie man zuletzt vor allem unter dem neuen Trainer schon Eishockey gespielt hat? Erntet man jetzt die Früchte? Oder sagst du, aufpassen, das war okay, aber es war noch nicht alles Gold, was glänzt?
Beides. Da muss ich sagen, beides. Also du hast einen Aufwärtstrend sehen können. Nehmen wir mal das Nürnberg-Spiel raus. Das Nürnberg-Spiel, das war, da hat man irgendwie so einen Einbruch gehabt.
Bitte? Eine Katastrophe, würde ich sagen.
War eine Katastrophe. Aber das war ja nicht so, dass die Mannschaft nicht wollte, sondern ich glaube, da war so eine Blockade da. Vor allem, man war 0-2 hinten gelegen, dann schafft man es auf 2-2 ranzukommen und nach dem 2-2 Ausgleich direkt Bulli und mehr oder weniger sofort Tor für Nürnberg und das hat den Adlern den Stecker gezogen. Da war man irgendwo dann nicht mehr auf der Höhe, hat es zu keinem Zeitpunkt mehr geschafft, ins Spiel reinzukommen wieder. Und das hatte mentale Gründe, aber nicht irgendwie so, dass die Mannschaft keine Lust gehabt hätte oder sowas. Da liest man ja in den sozialen Medien immer wieder, die hatten keinen Bock oder so. Also kommentiere ich gar nicht weiter das, sondern die Mannschaft hat es nicht mehr geschafft, auf ein Level zu kommen, dass alle quasi dasselbe auf dem Eis machen. Und das war irgendwo dann schon katastrophal. Aber du musst sehen, es gab einen Aufwärtstrend. Die Mannschaft arbeitet sehr gut im Training. Die Intensität ist gesteigert worden im Training tatsächlich. Und alle Übungen werden schneller gemacht auf einem höheren Tempo. Und wenn du das beginnst, auf einem höheren Tempo alles zu machen, dann schaffst du es auch im Spiel besser umzusetzen. Also wie du trainierst, alte Weisheit, so spielst du am Wochenende auch. Und wenn du die Intensität erhöhst, erhöhst du on the long run auch die Intensität der Spiele. Und das ist passiert. Systematisch ist ja gar nicht so wahnsinnig viel verändert worden, sondern vielleicht auch an der Psychologie, also an der Herangehensweise. Wie gehe ich dahin? Der Coach ist ja ganz interessant, was er sagt. Ich möchte die Jungs nicht motivieren. Ich möchte sie inspirieren. Wenn ich sie motiviere, hält das 20 Minuten. Aber wenn ich sie inspiriere, hat das eine Nachhaltigkeit. Dann haben sie auch irgendwo eine Basis, wo sie zurückkehren können und sagen, Mensch, hier ist die Inspiration, hier beginnt sie und nicht eine Motivation, das ist ein Strohfeuer. Und so geht er es an. Das heißt, du kannst es auch nicht schaffen, dann durch eine Kabinenansprache eine Wende hinzubekommen, sondern das wäre vielleicht für ein Drittel oder irgendwie sowas, sondern du musst es tatsächlich über eine längere Distanz machen und auf Strecke eben dann auch die Mannschaft auf ein anderes Level mental bringen. Und das ist passiert spielerisch, dass die Mannschaft gut ist. Das haben wir gesehen, das haben sie schon oft genug gezeigt. Und jetzt auch diese mentale Stärke gegen Düsseldorf 0-2 hinten zu liegen und schon wieder dieses, nicht schon wieder. Schon wird das jetzt wieder eine Niederlage, sondern die Mannschaft kam zurück, kämpft sich ran und macht das Siegtor und nimmt natürlich diesen Schwung dann mit nach Berlin. Und gewinnt dort dann eben auch 3-1 gegen ein starkes Berliner Team. Jetzt kann man ja immer wieder sagen, naja, Berlin war ja auch schlecht. Nee, waren sie nicht. Berlin hat ein starkes Spiel gemacht. Das hat auch Serge Aubert gesagt nach dem Spiel. Wir haben eigentlich gut gespielt. Wir wussten, dass die Adler gut gecoacht sind und ein gutes Team sind und wirklich eigentlich nicht da stehen sollten, wo sie stehen. Und entsprechend waren wir eigentlich gerüstet, aber die Adler waren das bessere Team.
Ja, ich war, ich starte auch mal bei dem Nürnberg-Spiel. Da hast du wirklich einen katastrophalen, rabenschwarzen Tag gehabt. Du hast dich auch nach einem 0-2 wieder rangekämpft, ausgeglichen und dann hast du wirklich ein totales Blackout gehabt, wo eine Verkettung von Fehlern zum nächsten Gegentreffer führte, gerade mal 12 Sekunden nach dem Ausgleichstreffer. Und jetzt gegen Düsseldorf war für mich wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, warum musst du wieder einem Rückstand hinterherlaufen, vor allem bei einem Heimspiel? Aber da diese mentale Stärke nicht nach dem 2-2 zu sagen, oh Gott sei Dank, wir haben den Punkt, weil es ist ja immer ein schmaler Grat zwischen, bin ich jetzt zufrieden mit dem Punkt, spiele ich das Spiel weiter, um es nicht zu verlieren, oder versuche ich wirklich einen draufzusetzen, um das Spiel zu gewinnen? Und das ist in so einer Phase ein ganz, ganz schmaler Grat. Ich bringe einfach nur die Scheibe raus, ich schieße die Scheibe tief, ich fahre meinen Check zu Ende, dann spiele ich Eishockey, um nicht zu verlieren. Ich wehre mich dagegen, ich rühre hinten Beton an und versuche die Scheibe so weit wie möglich vom eigenen Drittel wegzuhalten, oder wirklich zu sagen, wir fahren die Konter konsequent zu Ende. Und das ist dann beim Düsseldorf-Spiel passiert. Wirklich bis zum Ende gearbeitet, den Siegtreffer, ich glaube 1,44 vor Schluss erzielt. Das ist für mich absolute Moral und Glaube an sich selbst. Und dann fährst du aber nach Berlin und schaffst es dort erstmal nicht in Rückstand zu geraten, sondern in Führung zu gehen. Und dann kriegst du den Ausgleich und arbeitest aber genauso weiter. Deswegen finde ich auch, dass dieses Wochenende vor allem auch mit den zwei Gegnern, Düsseldorf ist jetzt nicht oben in der Tabelle, aber Düsseldorf ist sehr, sehr gut aufgetreten in Mannheim. Dann aber bei Berlinern, das war für mich ein perfektes Wochenende, wirklich ein perfektes Wochenende. Du hast, wie wenn du im Schwimmbad bist im Sommer, du musst Anlauf nehmen, wenn du am Sprungturm stehst. Du kannst nicht einfach sagen, ich lasse mich jetzt runterfallen, sondern die Adler haben Anlauf genommen. Die haben wirklich Anlauf genommen und haben ein super Wochenende hingelegt, haben sich da gut abgefedert nach dem Düsseldorf-Sieg und haben wirklich ein tolles, tolles Spiel in Berlin gemacht. Jetzt gilt es aber, das Ganze zu bestätigen. Kein einfacher Gegner beim Spiel der leuchtenden Herzen, auch emotional kein einfaches Spiel. Ja. Derby sowieso und dann auch noch dieses Event gegen Frankfurt da zu Hause, die jetzt zuletzt gegen Augsburg Punkte haben liegen lassen. Mhm. Und dann fährst du vor Weihnachten noch zu den Grizzlies Wolfsburg. Das sind nochmal wirklich zwei Begegnungen, wo du das bestätigen willst. Ich sag nicht musst, aber das bestätigen willst. Frankfurt sehe ich auf jeden Fall eine sehr, sehr machbare Aufgabe. Allerdings bitte versuchen, nicht wieder einem Rückstand hinterherzulaufen. Ja. Und Wolfsburg ist für mich schon eine Truppe, die jetzt auch souverän 4-1 zu Hause gegen Ingolstadt gewonnen haben. Die machen schon einen sehr, sehr guten Job. Wie schätzt du jetzt die nächsten zwei Spiele ein und vor allem auch die Herangehensweise? Was willst du sehen?
Also vielleicht, ich muss noch mal ganz kurz aufs Berlin-Spiel zurückgehen, um was zu verdeutlichen, was da passiert ist. Das wissen die Leute nicht und das finde ich irgendwie auch grandios, dass man damit nicht hausieren geht. Arno Tiefensee, ja, war krank. Er hat abends in Berlin im Hotel Brechdurchfall bekommen. Die ganze Nacht, am nächsten Morgen noch. Dann stellt er sich zwischen die Pfosten. Felix Brückmann sowieso krank momentan. Das heißt, du hast einen Junioren-Torhüter, den Wieler Scheidt hast du dabei. Den kannst du diese Last natürlich nicht geben. Das heißt also, Arno muss, solange er stehen kann, muss er spielen. So. Die Mannschaft hat das gewusst und hat nicht gesagt, doch, okay, komm, haken wir ab, können wir
eben. Wir haben eine Ausrede.
Genau, wir haben eine Ausrede sowieso, können wir ja sagen, komm, kannst du ja nicht gewinnen dann so. Nee, die haben kompakt gespielt, den Berlinern ganz, ganz wenige Chancen nur gegeben. Und Arno hat buchstäblich die Arschbacken zusammengepfetzt, ja, und hat gespielt wirklich. Du hast es nicht gesehen, dass er krank war von außen. Aber nach dem Spiel bin ich dann runtergegangen an die Kabine. Da stand der Arno. Hab ich gesagt, was ist denn mit dir los? Du siehst aus wie der Tod. Hat er gesagt, ja, ich bin krank. Ja, also, und die Mannschaft ist zusammengerückt. Der Arno hat gesagt, okay, ich stelle mich in den Dienst der Mannschaft. Ich versuche alles. Die Mannschaft versucht alles für ihn zu tun und du gewinnst in Berlin. Und deswegen ist der Sieg für mich doppelt so wertvoll. Schon alleine vom Teambuilding her, fand ich, ist es das Beste, was dir passieren konnte eigentlich in dieser Phase. Du gewinnst Glauben an dich. Wir können es schaffen, auch wenn alles Mögliche an Widerständen passiert. Wir können es schaffen. Und genauso mit diesem Mindset gehst du in die nächsten Spiele. Wir können es schaffen, auch wenn es mental schwer ist, vor Weihnachten und so weiter, dann hast du die Reiserei, hast du im Hinterkopf noch einen Tag vor Heiligabend, müssen wir noch nach Wolfsburg. Also schon allein die mentale Stärke, die Aufladung mental ist da. Und das ist was dir natürlich sowas, wo du zunächst mal samstagsabends denkst, nee, okay, Berlin, komm, wir schenken denen die 3 Punkte und verschwinden wieder. Nee, sondern du machst da wirklich ein saustarkes Spiel und hast noch den Widrigkeiten getrotzt. Also wenn du diese Energie schaffst zu konservieren, mitzunehmen, dann, glaube ich, holst du noch mal mindestens mal 4-5 Punkte gegen Frankfurt und Wolfsburg. Und dann hast du so eine Serie gestartet, so eine positive Serie, die du ganz dringend brauchst nach 5 Niederlagen in Folge.
Ja, okay, das ist jetzt auch eine Info, die ich nicht wusste, aber das ist schon beeindruckend dann, wenn sich da dein Torwart wirklich aufopfert. Und ich weiß das selber, wenn man mal Magenprobleme hat, da kriegst du ja eigentlich am Eis keinen Fuß von anderen. Also ja. der Magen ist, wenn es da nicht funktioniert, der größte Energieräuber des Körpers. Da hast du keine Kraft in den Armen, keine Kraft in den Beinen, möchte ich eigentlich nur hinlegen. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Ich finde es schön, dass du auch gesagt hast, der hat da regelrecht die Arschbacken zusammengekniffen. Vielen Dank für dieses Bild dann im Kopf. Und ja, also tolles Spiel gegen Frankfurt. Die Adler aktuell auf 9, Frankfurt ist auf 10. Das hätte man jetzt vor der Saison so auch nicht gedacht. Aber das wird ein emotionales Highlight mit dem Spiel der leuchtenden Herzen. Und dann sagst du es, das ist auch eine Sache, die Leute bereiten sich auf Weihnachten vor. Auch Eishockeyspieler bereiten sich im Familienkreis auf Weihnachten vor. Und dann fährst du am 23. noch nach Wolfsburg. Die Grizzlies aktuell auf der 5. Es wird ein super Wochenende. Es werden noch zwei tolle Spiele. Und du kannst dich selber bescheren. Du kannst dir selbst die schönsten Weihnachtsgeschenke machen. Auch wenn es nicht das Fischbuchtrikot dann ist. Aber du könntest noch ein paar Punkte mitnehmen, Andi. Und wir müssen auch die Arschbacken zusammenkneifen. Wir springen schnell in die Kabine und ich entführe dich dann mal in Richtung Norden. Wir haben einen neuen Tabellenführer und dann wollen wir mal ein bisschen über das Abstiegsduell sprechen, was am Sonntag war zwischen der DEG und den Iserlohn Roosters. Bulli Gewinn ganz, ganz hoch, da wo man normalerweise sehr viel Gegenwind, sehr viel Nordwind hat.
Ein rauer Wind,
stimmt, genau, das ist ja auch die Hymne. Die Fishtown Penguins Tabellenführer, 28 Spiele, 56 Punkte, einen mehr als die Eisbären Berlin und die einzigen, die unter den Top 4 noch weniger Tore geschossen haben, doch 89 erzielte Treffer lediglich. Die Fishtown Penguins sind die Straubinger mit 81 auf Platz 3. Aber in Bremerhaven, ist das greifbar? Kann man das? Ich meine, die Gerüchteküche brodelt ja auch. Thomas Popisch soll sich für kommende Saison den Krefeld Pinguinen angeschlossen haben. Was ist das für ein Run, den die Bremerhavener da hinlegen? Du weißt als Mannschaft, okay, der Coach ist dann nicht mehr da, zumindest was die Gerüchteküche so köchelt, aber du gewinnst Spiel um Spiel um Spiel und marschierst da oben weg. Jetzt zuletzt auch ein 2-0 Heimsieg gegen die drittplatzierten Straubing Tigers. Also ist es beängstigend?
Es ist beängstigend, weil es so eine Konstanz ist. Klar, du verlierst zwischendurch immer wieder ein Spiel, aber du hast wenige Abstürze, so Systemabstürze, wo du sagst, was war denn das für ein Spiel? Du spielst immer, du verlangst von jedem Gegner sein bestes Spiel. Und das kriegt Bremerhaven sehr, sehr gut hin. Und gegen Straubing war es ein ausgeglichenes Spiel. Ja? Du hast etwa dieselbe Anzahl an Schüssen gehabt und sehr ausgeglichen. Und du schaffst es dann wirklich, so ein Spiel dann zu gewinnen, indem du einfach geduldig spielst und dann im letzten Drittel dann eben kurz vor Ende die Tore machst. Also du machst das 1-0, dann wirklich paar Minuten, 2-3 Minuten vor Ende und dann machst du einen Empty Netter noch. Also das zeigt, wie ausgeglichen es war, aber du schaffst es, so ein Spiel dann zu ziehen für dich. Und das zeichnet natürlich eine Spitzenmannschaft aus. Gegen eine andere Spitzenmannschaft. Ja. Also das war ja ein absolutes Duell auf Augenhöhe, auch was die Tabellensituation angeht. Also muss ich schon sagen, Bremerhaven ist schon der absolute Hammer.
Also wenn man das mal anguckt, in der Heimtabelle sind die Bremerhavener Dritter. Die haben in 14 Heimspielen 30 Punkte geholt. Also das sind im Schnitt mehr als 2 Punkte pro Spiel. Auswärts sind sie sogar Zweiter, Anti. Da haben sie in 14 Spielen 26 Punkte geholt. Zum Vergleich, die Adler sind in der Auswärtstabelle 9. 13 Spiele, 15 Punkte. Das ist auswärts natürlich kein so ein glanzvoller Auftritt. In der Heimtabelle sind die Adler 6. in 15 Spielen 26 Punkte. Auch ein Schnitt von unter 2. Also das ist die Konstanz, von der du auch sprichst, dass du halt auch enge Spiele gewinnst, aber nicht nur zum Beispiel zu Hause performst, sondern auch auswärts ganz, ganz viele Punkte mitnimmst. Das finde ich auch stark. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Letztes Jahr waren sie zur Halbzeit auch auf der 1. Und dann sind sie aber noch abgerutscht in die Pre-Playoff-Ränge. Mal gucken, wie, vor allem, wie lange sie gesund bleiben können. Jetzt gucken wir mal zum Kellerduell, Anti. Abstiegskampf. Ich glaube, das Wort darf man mittlerweile in den Mund nehmen. Das
definitiv.
Darf man nicht nur, das muss man sogar verwenden. Die Roosters letzter, Nürnberg vorletzter, Augsburg auf der 12 und die DEG auf der 11. Jetzt gab es dieses Aufeinandertreffen am Sonntag zwischen der DEG und den Iserlohn Roosters. Zu dem Zeitpunkt war die DEG vorletzter, die Roosters letzter, ein 1:0. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Düsseldorf. Damit sind sie auf die 11 geklettert. Wie schätzt du die unteren vier ein und wer ist für dich da wirklich brandgefährdet, was den Abstieg angeht?
Ja, da würde ich tatsächlich die Tabellenkonstellation so, wie sie ist, nehmen. Ich glaube, dass Düsseldorf auch anhand ihrer Spielweise, die haben ein paar Spieler wieder zurückbekommen, einen O'Donnell, der wieder dabei ist, der wirklich sehr wichtig, vor allem in Überzahl auch ist. In Überzahl haben sie ja nicht so toll performt in der Saison bisher, die Düsseldorfer. Also da haben sie schon so den einen oder anderen zurückbekommen. Das ist wichtig. Deswegen würde ich Düsseldorf da ausnehmen. Ob sie um den 10. Platz mitkämpfen können, muss sich zeigen. Aber schon Augsburg, Nürnberg und Iserlohn, das siehst du, und Iserlohn, die haben sich ja schon nach unten abgesetzt. Also die haben 6 Punkte weniger als Nürnberg und Augsburg. Augsburg hat jetzt zuletzt, hattest du ja auch erwähnt, in Frankfurt gewonnen oder gegen Frankfurt eben gewonnen. Und die Iserlohner hatten den Effekt des neuen Coaches, aber wie lange der anhält, ist schwer zu sagen. Man muss jetzt auch sagen, das Spiel gegen Düsseldorf, das war auch ein ausgeglichenes Spiel mit etwa gleich vielen Schüssen. Also das haben aber dann die Düsseldorfer eben gewonnen und haben dieses 6-Punkte-Spiel, wie man sagt. Also du kannst du holst 3 Punkte und dein direkter Konkurrent holt keine 3 Punkte. Kannst du da natürlich dann irgendwo dann auch sagen, Mensch, die Düsseldorfer, die haben es geschafft, so ein Spiel dann auch zu ziehen für sich. Also das muss man sagen, spricht natürlich auch für die in dieser Phase gerade, weil es ist trotzdem so, es ist relativ eng noch da unten. Ja, noch ist es eng, aber die Iserlohner sind da für mich schon die, die am meisten gefährdet sind. Ich sehe auch nicht eine große Entwicklung bei den Iserlohnern. Die hatten dieses, ich nenne es mal Strohfeuer mit neuem Trainer, dass sie dann ein paar Spiele gewonnen haben, also auch wirklich gegen gute Gegner. Aber ich weiß nicht, wie nachhaltig das ist.
Ja, ich sehe das genauso. Wenn du abends um 19 Uhr in die Partie gehst, Heimspiel Düsseldorf gegen Iserlohn, und du guckst so auf die Nachmittagsbegegnungen, sagst zu dem Zeitpunkt dann auch schon, ach scheiße, Augsburg gewinnt gerade in Frankfurt. Mhm. Du musst aufhören, auf die anderen zu gucken. Du kannst nicht hoffen, dass jemand anders, der mit dir da unten drin steht, noch schlechter performt oder noch schlechtere Ergebnisse erzielt als du selber. Fokus auf dich selber. Guck, dass du immer irgendwo ein Pünktchen mitnimmst. Und wenn es nur einer ist, vielleicht sind es mal zwei, zwischendurch auch mal drei. Das musst du schaffen. Und das hat die DEG in dem Spiel gemacht. Das hat Augsburg gemacht. Keiner rechnet damit, dass Augsburg in Frankfurt gewinnt. Mhm, also wenn die da hinfahren. Und dann ist es eben dieser Überraschungsmoment, wo die Panther dann am Sonntagabend nach Hause fahren und sagen, hey, super Wochenende für uns. Wir distanzieren uns Schritt für Schritt von dem letzten und vorletzten Tabellenplatz. Ja, ich gebe dir recht, es ist da unten noch eng, aber wenn du es immer wieder schaffst, am Wochenende, es gibt maximal 6 Punkte zu holen, und wenn du sagst, du schaffst es jedes Wochenende ein Pünktchen, 2 oder auch mal 3 mitzunehmen, dann gehst du eben Leiterstufe für Leiterstufe da unten raus. Und du hast von dem Strohfeuer gesprochen, was am Seilersee herrscht. Jetzt kassierst du auswärts nur einen Gegentreffer. Ist normalerweise, wenn du im Bus steigst zur Abfahrt und sagst, hey, heute kassieren wir nur einen Gegentreffer, dann wird jeder sagen,
dann gewinnen wir ja.
Dann gewinnen wir ja. Aber wenn du halt vorne keins machst, ist es halt extrem schwierig. Ja. Und da muss Iserlohn wirklich aufpassen. Also 2 tolle Torhüter in dem Spiel. Kevin Reichert auch alles gehalten, was zu halten war. Haukeland war an dem Tag halt ein Ticken besser. Der hat halt noch mehr gehalten. Und dann fährst du halt wieder mit einem Nullinger nach Hause. Und das ist echt schwierig. Und
die Enttäuschung ist ja riesengroß dann auch. Weil du kannst ja nicht viel vorwerfen. Wenn du 0-1 verlierst, dann kannst du dir nicht viel vorwerfen.
Die Spielweise war auch wirklich gut von den Roosters. Ganz viele Fans aus Iserlohn mitgereist, die Mannschaft angepeitscht. Und du kannst dir da wirklich nichts vorwerfen. Ich habe das Spiel kommentiert fürs Fernsehen. Ich habe auch gesagt, hey, heute können sie sich keinen Vorwurf machen. Die haben Abschlüsse gehabt, die haben hochkarätige Chancen gehabt. Außer vielleicht halt diesen, ja, weiß ich nicht, das bisschen Glück,
dann
haben sie mal einen Pfosten getroffen. Aber gut, ich meine, das ist, so funktioniert der Sport, Anti. Und was passieren kann, wo es dann hingehen kann, wenn es am Ende der Saison wirklich rabenschwarz wird, da glaube ich, sprechen wir jetzt mal kurz im letzten Drittel drüber. Uli gewinnt, wir müssen es weiterhin sagen, geht nach Kassel. Ravensburg spricht da auch ein ganz gutes Wörtchen mit. Trainerentlassung in Selb, Freiburg aktuell letzter, einen Punkt davor die Bietigheim Steelers und wiederum einen davor die Dresdner Eislöwen. Sind ja auch zwei Teams mit ganz großen Ambitionen, vor allem Dresden und Bietigheim. Aber was ich immer wieder bemerkenswert finde, Bietigheim vorletzter mit 35 Punkten. Wenn sie 10 Punkte mehr hätten, Anti, stehen sie auf der 4. Also das ist ja immer wieder dieses ganz, ganz...
Das ist der Heimrecht in den Playoffs.
Ganz, also. Ganz verrückt. Also wir haben ja da auch mal von 10 Punkten, ich meine im Eishockey, hast du, wenn du mal einen Lauf startest, ja, ich will jetzt nicht sagen, 10 Punkte holst du an dem Wochenende, das wäre jetzt auch übertrieben. Aber das ist wirklich Wahnsinn. Also
in aber Selb, ich sag mal, wenn du drei Spiele in der Woche hast und wirklich einen Lauf hast und dann wirklich mal eine kleine Serie gestartet hast, dann kannst du innerhalb von 14 Tagen in der zweiten Liga vom letzten Platz, nämlich Freiburg, könnte dann auch irgendwo Vierter sein oder Fünfter oder also das ist schon Wahnsinn. Die Liga bleibt brutal eng. Du hast gesagt, Bulli geht nach Kassel, weil die machen da ihr eigenes Ding ein bisschen, haben 8 Punkte Vorsprung vor den Tower Stars. Aber ansonsten guckst du dir Kaufbeuren an mit 46 Punkten und dann nur 12 Punkte mehr als Freiburg. Also das ist schon, da geht es immer noch wirklich heiß zur Sache. Und ich habe mich ja schon mehrfach geoutet als Fan von Bad Nauheim und von den Lausitzer Füchsen. Ja, es ist einfach so, Bad Nauheim war da unten drin gehangen, so habe ich gedacht, oh Mensch. Und dann guckst du irgendwann einmal nicht auf die Tabelle, freitags, und guckst sonntags abends dann auf die Tabelle, guckst du so unten, so 10., wo sind die denn? Da sind sie ja Fünfter. Also ich finde das klasse, ich finde es nach wie vor unfassbar gut.
Ja, jetzt haben wir aber über die Kassel Huskies gesprochen. Aus den letzten 3 Spielen gab es allerdings auch 2 Niederlagen. Also man sieht auch, dass es da menschlich zur Sache geht in Kassel. Du hast jetzt zuletzt 1-0 nach Verlängerung zu Hause gegen Kaufbeuern verloren. Zuvor in Rosenheim gewonnen. Aber dann auch eben das Spiel davor zu Hause gegen die Star Bulls Rosenheim verloren. Also es ist aber immer noch komfortabel. Also die haben da ein ordentliches Polster von 8 Punkten auf Platz 2. Aber das Formbarometer aus den letzten 5 Spielen, die Ravensburg Tower Stars aktuell, die Mannschaft der Stunde, sind eben auch auf die 2 jetzt vorgerutscht. Und Krimitschau, die ja auch mal, ist da nicht dein Kumpeltrainer? Oder wurde der?
In Lausitz.
Genau. Ja gut. Da ist aber auch aus den letzten 5 Spielen 4 Punkte, Anti. Was hört man da? Hat der das Rentier schon gespannt? Den Rentierschlitten? Ist der unterwegs nach Hause? Oder was ist da los?
Nee, gar nicht. Also Lausitz hat natürlich auch ein kleines bisschen andere Ansprüche. Die waren ja teilweise Dritter, Vierter. Also die haben immer wieder auch sehr gute Spiele. Wenn sie verlieren, dann ganz knapp, und wenn sie gewinnen, ganz knapp. Aber das ist wirklich eine Mannschaft, die sehr intensiv spielen muss, um überhaupt dann zu punkten. Und da, wo sie jetzt momentan stehen, als Siebter, da gehören sie auch irgendwo hin, um den Kampf, um die direkte Playoff-Teilnahme. Das ist so ein bisschen das, worum es dort geht.
Siehst du die Krefeld-Pinguine als Aufstiegsaspiranten, jetzt vor allem auch mit und unter Greg Poss? Ist das für dich eine Mannschaft, wo man jetzt sagt, okay, also Krefeld, mit denen ist jetzt absolut zu rechnen? Oder ist Krefeld das, was es im letzten Jahr in der DL auch war, so eine riesen Überraschungskiste? Und kennst du diese Boxen, die man sich an Silvester kauft, wo alles drin ist, wo alles passieren kann, wo so ein bisschen Sprühregen gibt, aber auch wahnsinnige Böller, und vielleicht schießt mal einer hoch und es sind noch 2-3 Blindgänger dabei? Was ist Krefeld für dich aktuell?
Das gibt's doch auch in der Küche, dieses Leipziger Allerlei, oder?
Ja.
Also, ich sage einfach, ja, das ist eine absolute Wundertüte. Und die können ja wirklich auch super Spiel abliefern, und dann können sie auch völlig vergeigen. Also deswegen, ich wage da bei denen keine Prognose. Ich drücke denen die Daumen, weil ich Krefeld war mir nie ein unsympathischer Club gewesen früher. Dann wurden sie ein bisschen zum Hollywood der Eishockey-Szene in Deutschland, und jetzt sind sie ja irgendwie, versuchen sie sich ja auch zu fangen. Also ich wünsche denen alles Gute, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, um ein seriöser Club zu werden.
Aktuell sind die Krefeld-Pinguine 9. Da ist noch einiges zu tun. Aus den letzten 5 Spielen, Anti, hat man 10 Gegentreffer kassiert. Also das ist okay, ein Schnitt von 2 pro Spiel. Man hat aber auch nur 11 geschossen. Also das ist dann sehr, sehr schwierig. Allerdings ist es wieder erwähnenswert, dass du dann aus den letzten 5 Spielen 9 Punkte holst. Mit 11 geschossenen Toren, 10 kassierten. Also das, ja, Hollywood-like. Du hast es angesprochen. Anti, ich glaube, wir reißen hier mal ab, dass es für uns nicht nach Hollywood geht. Ich höre da die Schlusssirene. Wir machen noch einen kurzen Showdown, gibt's noch.
Showdown gibt's noch, genau.
Showdown. Bisschen Lametta, bitte.
Ja, es kommt Lametta, definitiv. Wir sind da im Podcast heute vor Weihnachten. Wir machen dann erst zwischen den Jahren wieder einen Podcast, also am 27. So. Und deswegen muss ich dir natürlich eine weihnachtliche Frage stellen, Christoph. Ja, mit was macht man Christoph Ullmann eine Freude, wenn man ihm was schenkt? Das soll kein Wink für mich sein, was ich dir schenken soll, sondern was ist das, worüber du dich freust, wenn was unterm Weihnachtsbaum liegt von deinen Kindern?
Ich freue mich sehr über gemeinsame Zeit. Vor allem, ob es jetzt die Familie oder ob es Freunde sind, dann wünsche ich mir immer, gemeinsam Zeit zu verbringen in Form von, man geht zusammen essen, man hat vielleicht ein Konzertticket drunter, man plant eine Reise, einen Ausflug, eine Wanderung, wo man gemeinsam Zeit verbringt. Was dann am Ende dabei rauskommt, ich meine, wenn ich jetzt mit dir essen gehe, dann sind wir beide schon so ein bisschen davon abhängig, was der Koch da zaubert. Wir können es natürlich bestellen, aber ob es schmeckt, wissen wir dann beide nicht. Aber wir verbringen Zeit zusammen. Wenn du mir jetzt einen Schal, einen Pulli, ein Fischbuch-Trikot schenkst, freue ich mich natürlich wahnsinnig. Aber ich bin echt ein Fan. Gemeinsam, vor allem mit Leuten, die mir am Herzen liegen, die ich sehr, sehr gerne mag, möchte ich gerne Zeit verbringen. Weil das ist das Schönste. Ich lebe so ein bisschen ganz getreu dem Motto, ich unterhalte mich gerne über Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, weil das sind die schönsten Geschichten. Aber ich plane auch gern neue Sachen. Wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, wie toll das im Friedrichspark war oder wie wahnsinnig genial Meisterschaften sind, warum soll man nicht nochmal eine gemeinsam feiern, zelebrieren? Dann vielleicht halt in einer anderen Form, nicht im Trikot, aber neue Geschichten schreiben, neue Geschichten erleben. Und das ist so das, worüber ich mich unglaublich freue. Wenn mir jemand was schenkt, was bastelt, vor allem die Kids einen Gutschein malen oder irgendwie sagen, Papi, wir machen dies und das zusammen. Ich habe zum Beispiel einen selbstgebastelten Adventskalender von meiner Tochter. Das musst du dir so vorstellen, Anti, das ist ein Blatt Papier und da ist ein Nikolaus drauf gemalt. Und der Nikolaus hat einen ganz, ganz langen weißen Bart und der Bart ist unterteilt in 24 Abschnitte. Also ich kann jeden Tag schneide ich dem ein Stück von seinem Weihnachtsbart ab. Und es ist ein Zettelchen und da ist einfach nur eine Zeile oder ein paar Worte draufgeschrieben von meiner Tochter. Und dann steht zum Beispiel drauf, wir kochen zusammen, du machst mir heute die Haare, wir schauen den Film zusammen. Und das ist für mich was, da freue ich mich jeden Morgen. Sie steht mit der Schere da und sagt, Papa, wieder ein Stück abschneiden. Jetzt ist der Bart ja nur noch ganz kurz. Aber dann sind immer ganz, ganz tolle Botschaften. Wir malen ein Bild zusammen. Zuletzt war, wir räumen auf. Also das heißt, ich räume ihr Zimmer auf und sie sitzt daneben. Oder wir, Türchen 1 war, wir gehen shoppen. Und es war klar, dass ich mit ihr shoppen gehe. Sie sucht sich Sachen aus und ich bezahle das dann. Aber das ist was für mich, wo ich sage, da verbringen wir immer ein bisschen Zeit zusammen. Das kostet nichts und da freue ich mich unglaublich drüber. Also das sind für mich so die schönsten Geschenke. Der hängt bei mir, der ist, wie gesagt, selbst gebastelt, selbst gemalt. Der hängt bei mir an der Schlafzimmertür und ich durfte natürlich anfangs nicht gucken. Ich durfte den Bart nicht lüften, nicht hochheben, sondern da habe ich mich auch dran gehalten. Und das ist was, da freue ich mich unglaublich drüber. Das ist aber auch was, das kann ich mir nicht aufheben, in meine Sammelkiste, in meine Sammelbox packen, weil der ist ja dann zerschnitten am Ende des, sobald Heiligabend ist. Aber das ist schon was sehr, sehr Schönes.
Über aber du schaffst dir, ihr schafft euch ja oder du schaffst dir ja auch Erinnerungen dadurch.
Das deswegen, ist genau das, worum es mir geht.
Der Weihnachtsmann oder Nikolaus kann ja zerschnitten sein. Hauptsache, es gibt eben die Erinnerung. Schöne Weihnachts, schönes Weihnachtsfeeling, wenn du das so erzählst, ja. Ich wünsche allen wirklich ein friedvolles Weihnachtsfest, ein paar Punkte unterm Baum für unsere Clubs und natürlich der Familie Ullmann sehr, sehr viel Freude am Heiligabend und dass eben da tatsächlich viele zukünftige Erinnerungen unterm Baum liegen.
Da schließe ich mich an, Anti. Allen Zuhörern schöne Weihnachtszeit, viel Spaß beim Spiel der leuchtenden Herzen. Wer noch nach Wolfsburg mitfährt oder wer uns auch von woanders hört, eine schöne Zeit, besinnliche Tage und bis auf bald.
Hyvää joulua, würden wir auf Finnisch sagen.
Merry Christmas, sagen wir.
In Bayern.